Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur bereits 28. Ausgabe von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Carina Margreiter und ich bin Teil des Global Incubator Network Austria Teams und gemeinsam mit meinem Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von GEM Solutions, tauchen wir ein in die Gen-Ziel-Regionen und geben euch wie immer wichtige Tipps und spannende Insights für eure Internationalisierungsstrategie. Heute haben wir eine Expertin zu Gast, mit der wir über Branding und Marketing sprechen, Lisa Nonami. Lisa ist in Japan geboren und aufgewachsen und hat sich im Mai 2020 mit ihren Geschäftspartnern selbstständig gemacht. Mit ihrer Firma Kumade betreuen sie einerseits japanische Unternehmen und andererseits Import- und Export-Business zwischen Japan und dem Dachraum. Lisa selbst ist als CMO und Trading Business Managerin tätig.
Ich bin gespannt auf Lisas Tipps und was sie uns über Marketing und Branding in Japan alles erzählen wird. Japan ist ja für starkes Branding bekannt. Jeder kennt wahrscheinlich die weltberühmte Katze Hello Kitty.
Da muss ich gleich lachen. Ja, stimmt. Ich glaube, Hello Kitty kennt wirklich jeder. Dann fragen wir doch gleich Lisa, wie erfolgreiches Branding und Marketing in Japan funktioniert. Hallo Lisa, willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns wirklich ganz besonders, heute mit dir über Branding und Marketing zu sprechen und natürlich auch über Japans Wacky Gadgets. Aber bevor wir tief ins Thema eintauchen, kannst du dich vielleicht kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
Ja, hallo, danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich heiße Lisa Nonami. Ich bin in Japan in Nagoya geboren und aufgewachsen, und als ich 14 war, bin ich durch meinen österreichischen Vater nach Wien gekommen, und nach meinem Masterabschluss in der Uni Wien bin ich wieder für eine Arbeit nach Nagoya zurückgekommen. Das war vor circa 2 Jahren. Und dieses Jahr im Mai haben mein Ehemann, ein Geschäftspartner und ich ein Unternehmen gegründet, das unter anderem Import- und Export-Business mit dem deutschsprachigen Raum betreibt. Unser Unternehmen heißt Kumade, berät auch japanische Unternehmen aller Arten, wie sie sich am japanischen Markt vermarkten sollen. Durch meine Sprachfähigkeiten, also ich kann Deutsch, Englisch und Japanisch, bin ich in der Firma für das Trading Business zuständig.
Unser perfekter Gast, um über Marketing und Branding zu sprechen, ja. Oder Fabian? Was meinst du?
Absolut richtig. Ja, ich freue mich schon auf das Gespräch, liebe Lisa.
Genau. Sehr gut. Na dann würde ich sagen, starten wir sofort los. Und dann stelle ich gleich die erste Frage an dich. Und zwar, wo und wie fange ich denn überhaupt an, in Japan richtig Marketing zu machen? Also gibt es da viele Unterschiede zwischen Österreich zum Beispiel und Japan? Was muss man da unbedingt beachten?
Ja, also erstens muss man bei Japanerinnen und Japanern die Aufmerksamkeit erregen. Und das gelingt im ersten Schritt, wenn man, also wenn es um verkäufliche Produkte geht, ein Crowdfunding macht. Die größte Crowdfunding-Seite in Japan ist Makuake und die zweitgrößte ist Campfire. Und auf diesen Seiten soll man ja dann natürlich einen Erfolg erzielen, um später bessere Ergebnisse vorführen zu können. Und dabei wird das Pre-Marketing dann wichtig für Crowdfunding. Also zum Pre-Marketing zählt Landingpage, Social Media und Presseaussendung. Und bei der Landingpage zum Beispiel macht man eine Seite, eine ganz simple Homepage, und macht eine übersichtliche Erklärung der Produkte. Und man führt auch den Besuchern und Besucherinnen zur Registrierung für Newsletter. Also das zum Beispiel einmal pro Woche dann ausgesendet wird, bevor Crowdfunding startet. Und genau, zum Pre-Marketing macht man dann auch noch Social Media, also Werbung einschalten und bis zum Start vom Crowdfunding auch wichtig, also interessante Inhalte hochladen mit passenden Hashtags. Und genau, und dann auch Presseaussendungen rausschicken. Und wenn eben, ist es soweit klar?
Ja, definitiv.
Ist ein spannender Ansatz, nicht? Also du sagst, um am besten jetzt als kleines oder mittelständisches europäisches Unternehmen, österreichisch, deutsch, schweizerisches Unternehmen Aufmerksamkeit zu bekommen, sind gerade diese Crowdfunding-Seiten super spannend zurzeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Wie lang ist das schon oder ist das jetzt ein Trend, der kürzlich zu bemerken ist oder ist das jetzt, geht das gerade los oder ist man da jetzt gerade im Mainstream drinnen?
So seit 3-4 Jahren, hätte ich gesagt. Und genau, das ist mal sehr wichtig. Dort zielt man auch eine große Aufmerksamkeit, vor allem wenn man innovative, interessante ausländische Produkte zum Anbieten hat. Genau. Und das ist dann eben, aber Erfolg erreicht man nicht, wenn man gute Produkte hat. Das ist ja besser. Also Pre-Marketing und Landingpage ist in Japan sehr wichtig und Newsletter-Abo bis zum Beginn von Cloudfunding. Und genau, wenn man dort viele Supporters bekommen hat, hat man gute Ergebnisse zum Herzeigen später, wenn man tatsächlich verkaufen möchte, die Produkte. Also entweder online oder offline. Also online bedeutet über Amazon oder über die eigene Homepage und offline, also in echten Geschäften. Und da geht man am besten mit den Produkten, mit den Ergebnissen auf Crowdfunding, auf die Messen in Tokio zum Beispiel und sucht dort die Händler, die dann die Produkte weiterverkaufen.
Spannend für mich, weil du gesagt hast, wenn ich dich unterbrechen darf, spannend, dass du gesagt hast mit Newsletter.
Ja.
Das heißt, da ist ein sehr großes Informationsinteresse von japanischer Seite da. Grundsätzlich, wenn man Newsletter macht, du hast gesprochen von einmal pro Woche.
Ja.
Ich kenne das aus meiner Zeit in China, da wird man bombardiert, teilweise 3-4 Mal die Woche.
Ja.
Wie ist der japanische Interessent? Wie hoch ist da das Informationsbedürfnis und wo muss man vielleicht auch bei Newslettern aufpassen, dass man die richtigen Punkte reinbringt?
Das Interesse ist, also die Japanerinnen und Japaner lesen grundsätzlich sehr gerne und genau. Und das deswegen kommen die Newsletters, glaube ich, auch gut an. Also sie achten sehr auch genau auf den Text. Und wenn man aber Newsletter abonniert, macht man am besten per Mail, aber in Japan gibt es auch mit chinesischem WeChat vergleichbar Line. Und über Line lesen sie auch viel mehr, weil da können sie über Smartphone, wenn sie unterwegs sind, diese Newsletters sehr praktisch lesen, auch visuell anders gestalten als in einer Mail. Also man kann viel leslicher gestalten mit vielen Fotos, also wie so im Instagram ein bisschen. Und so kann man über Line eben sehr gut auch Newsletter zusenden und die Leserinnen und Leser freuen sich über eher so poppige visuelle Art vom Newsletter.
Ja, spannend.
Da sind wir jetzt schon beim Thema Social Media auch drinnen, nicht? Wie man konsumiert. Das heißt, das wäre für dich so das absolute Must-Have.
Ja. Es ist auf jeden Fall nur Mail reicht überhaupt nicht in Japan. Also Line. Also ich glaube, zu dem Thema Smartphone und Japanerinnen und Japaner kommen wir ja noch. Aber Smartphone ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Teil am Leben für Japanerinnen und Japaner. Also erreicht man viel mehr Supporters, auch wenn man Newsletter zuschickt auf
Ja. Okay. Ja, ich glaube, man muss nur einmal in Tokio U-Bahn fahren und man weiß, wie das Smartphone-Verhalten der Japanerinnen und Japaner ist. Also jeder ist am Handy in der vollen U-Bahn. Also es gibt, glaube ich, fast niemanden, der nicht am Handy ist, egal welche Altersgruppe.
Ja.
Aber ja, spannend, dass du sagst, dass eben Crowdfunding sehr gut ist oder halt, um in den Markt einzusteigen. Wir haben in den anderen Folgen bereits gehört, dass es eben extrem wichtig ist, dass man so viele Infos wie möglich bereitstellt und dass Japanerinnen und Japaner sich extrem interessieren für die ganzen Details. Weil ich glaube, das ist bei uns einfach anders in Europa. Oder halt, ja, wenn man bekommt ein Newsletter oder man schaut mal auf Kickstarter, aber es ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, also es ist nicht so interessant, wenn ich einen Newsletter lese. Ich lösche ihn meistens oder mache ihn gar nicht auf. Also da sehe ich schon einen Riesenunterschied und das ist sicher ein guter Tipp für unsere Startups. Jetzt hast du davor die zwei großen Crowdfunding-Plattformen angesprochen. Gibt es noch andere gängige Plattformen, also digitale Plattformen natürlich, über die man Japanerinnen und Japaner am besten erreicht? Also zum Beispiel jetzt sowas wie Amazon oder wenn man im B2C-Bereich ist.
Also es gibt, also grundsätzlich gibt es auch in Japan Google, Facebook, Instagram. Und die sind auch die gängigsten digitalen Plattformen. Und dazu kommt noch eben, was ich vorhin erwähnt habe, Line. Das ist Instant Messaging App, also vergleichbar mit dem chinesischen WeChat. Und Yahoo ist wie Google, aber auch in Japan eine sehr große digitale Plattform. Und da kann man auch wie Google Ads sehr gut Werbungen einschalten. Und Rakuten ist wie Amazon. Also Amazon ist auch sehr groß in Japan, aber daneben gibt es noch Rakuten und es ist genauso groß wie Amazon und es ist auch eine digitale Verkaufsplattform. Als Käufer sammelt man eben, wenn man auf Rakuten Produkte kauft, also einkauft, dann sammelt man Punkte und wenn man dort, und dann hat man auch eine Rakuten-Kreditkarte in Japan und wenn man mit der Kreditkarte dort einkauft, dann sammelt man Punkte und mit den gesammelten Punkten kann man sehr gut Rabatte bekommen. Und ist daher sehr beliebt. Aber als Verkäufer auf Rakuten muss man einen jährlichen Mitgliedsbeitrag bezahlen, also mindestens um 600.000 Yen und das ist circa umgerechnet 5.000 Euro. Also es ist ziemlich teuer. Es ist nicht so wie Amazon, du gibst einen Anteil vom Verkauf an Amazon weiter, sondern du hast schon einen jährlichen Mitgliedsbeitrag dort bei Rakuten. Aber es zahlt sich trotzdem oft aus, dort zu verkaufen, weil eben Rakuten genauso groß ist wie Amazon in Japan. Und genau, aber auf Massen gerichtet eher die Produkte auf Rakuten und exklusiv wirkt die Seite jetzt nicht unbedingt. Also wenn man es, je nachdem, was man dort in Japan verkaufen möchte, muss man achten, ob Rakuten passt zu dem Produkt oder zu dem Firmenimage. Ja,
spannend. Also das heißt, Rakuten ist ähnlich groß wie Amazon. Wie schaut es denn aus mit Lieferzeiten? Weil Fabian, ich weiß auch noch aus China, du bekommst alles, wenn du willst, innerhalb von einer halben Stunde oder vielleicht einem halben Tag, wenn es was Exklusiveres ist. Ja. Ist das in Japan ähnlich oder ist es halt so wie bei uns? Man wartet halt doch 2 Tage oder so.
Ja, das ist üblich nicht so arg wie in China und dass jeder erwartet in einer Stunde das Produkt oder das was man gekauft hat, zugeschickt bekommt. Man wartet, also mit Amazon Prime ist ja dann am nächsten Tag oder in 2 Tagen und genau so ist es auch in Japan.
Okay, also ähnlich wie bei uns.
Ja, genau. Also noch eine sehr wichtige Plattform, was es auch in Österreich gibt, ist aber Twitter ist in Japan auch sehr beliebt. Und ich habe das Gefühl, das ist noch viel beliebter als in Österreich. Und der Grund ist, ich habe mal irgendwo gelesen, auf Twitter kann man ja nur begrenzte Zahl von Schriften hochladen in einen Post.
Ja.
Und
ja.
Mit dem japanischen Schriftzeichen kann man aber sehr gut und kompakt in einem kleinen Umfang Texte verfassen. Und im Deutschen gibt es ja sehr lange Wörter oder lange, also man kann nicht so jetzt schnell kompakt verfassen wie mit den chinesischen, japanischen Schriftzeichen. Und deswegen ist Twitter in Japan beliebter. Das habe ich irgendwo gelesen und das kann stimmen, weil viele verwenden Twitter und auch für Marketingzwecke.
Das ist spannend.
Okay.
Also in Amerika wird das ja nur genutzt, um den Dow Jones rauf und runter zu treiben durch den Präsidenten, nicht? Oder Elon Musk, seine eigenen Aktien. Aber sonst eher ist es oft nur öffentliche Meinungen, Public Affairs, so in dem Bereich, nicht?
Ja.
Also von dem her ist es schon sehr spannend zu sehen, wie das kompakte und dieses konzentrierte Vorgehen der Japaner auch immer natürlich in der Schriftweise, wie sie das machen, ist eh klar, dass das dann auch marketingtechnische Relevanz hat.
Ja. Sie lesen sehr gern, das habe ich vorhin in Bezug auf Newsletter auch gesagt, zum Beispiel so im Alltag auch viel Filme werden nicht synchronisiert oder sagt mich nicht synchronisiert, wie sagt man?
Synchronisiert, ja.
Ja.
Auf Englisch.
Untertitel.
Vom Englischen, genau. Synchronisiert, ja. Also in Japan hat man meistens Untertitel.
Okay.
Weil ja, erstens glaube ich, über 90% der Menschen in Japan lesen können. Und weil sie gerne auch lesen und sie gewohnt sind, auch mitzuverfolgen beim Untertitel. Okay. Genau, und deswegen ist Twitter vielleicht auch beliebt.
Aha,
super spannend.
Und wenn man Gewinnspiele macht, kommen die Gewinnspiele auch am besten, glaube ich, auf Twitter an. Auch Instagram, aber genauso gut kommen die Gewinnspiele auf Twitter. Mhm. Also nicht nur auf Instagram.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, weil du davor eben gesagt hast mit Rakuten, da gibt es Punkte, die man sammeln kann, dann bekommt man etwas günstiger oder jetzt eben das Gewinnspiel. Mhm. Springen Japanerinnen und Japaner sehr auf Rabatte an? Auf den Preis, sind sie sehr preisaffin, ja? Okay.
Ja, also deswegen ist leider auch nachhaltige Mode zum Beispiel in Japan noch nicht so von großer Rede. Ja. Weil sie mehr auf den Preis achten und auf Fast Fashion, was günstig ist, achten und nicht auf die Nachhaltigkeit. Also sie sind noch nicht bereit, weniger bereit auch für Ökoprodukte zu bezahlen als in Österreich,
habe ich das Gefühl. Ja.
Ich habe auch noch eine Frage, Lisa, wenn ich darf.
Ja?
Es geht grundsätzlich um den Aufbau einer Homepage, einer Landingpage, wie du vorher gesprochen hast.
Mhm.
Siehst du da große Unterschiede zu europäischen Webseiten? Im Chinesischen sehe ich da doch, da kommt gleich mal, wenn man auf die Start-Homepage hingeht, kommen die ganzen Lizenzen, Patente, Anmeldungen, die sie gemacht haben, ähnlich wie bei chinesischen Präsentationen. Wie können wir das unseren österreichischen, deutschsprachigen Startups mitgeben? Was ist der springende Punkt, wenn man einen guten Eindruck hinterlassen will mit dem ersten Eindruck?
Es ist sehr schwierig. Man muss genau wissen, was ist jetzt das Produkt und wer ist die Zielgruppe. Und je nachdem muss man die Homepage variieren. Ist es eher eine exklusive, hochwertige Ware oder ist es eher so eben auf Rabatt gerichtete Produkte? Und darauf, also meinst du jetzt Design?
Ich glaube, Design sprechen wir gleich, aber und auch das Branding sprechen wir gleich. Es geht eher um den inhaltlichen Aufbau. Das heißt, was sind die wichtigsten Dinge, die draufstehen?
Es ist wichtig, natürlich auch Japaner sind auch sehr visuelle Menschen, aber also das Visuelle ist sehr wichtig, aber was sie, worauf sie sehr achten, sind wissenschaftliche Daten. Zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel einen österreichischen Topf, mit dem man Kartoffeln anbauen kann. Und da wollten die Japaner immer wissen, aber wie viel effizienter ist es, wenn man statt eine große Fläche vom Feld hat und dort Kartoffelanbau, ein Topf hat auf einer eigenen Terrasse. Also wie viel mehr Kartoffeln kann ich jetzt vor einer kleinen Fläche Kartoffeln haben? Also sie wollen Zahlen haben. Also wie viel Kartoffeln kann ich haben? Das ist das Zehnfache auf dieser kleinen Fläche. Und wenn man jetzt aber dieselbe Anzahl von Kartoffeln anbauen möchte, brauche ich aber meistens 20 Mal größer die Fläche, wenn ich in einem Feld anbauen will, dann versteht ihr, was ich meine? Also so die Zahlen sind sehr wichtig.
Ja. Also zahlenaffin, aber auch wissenschaftlich belegbar.
Genau.
Das heißt, wenn man verschiedene Research Institutes hat oder andere, die mit einem gearbeitet haben, dann wäre es gut, wenn man sich darauf bezieht, dass das schon einen wissenschaftlichen Hintergrund hat.
Genau, also wir haben eben diesen Kärntner Unternehmen, mit dem Kärntner Unternehmen gearbeitet und da haben sie uns gesagt, dass sie mit der BOKU zusammengearbeitet haben von Wien und da haben die Japaner gesagt, aber wir wollen genau wissen, wenn sie dann mit der BOKU zusammengearbeitet haben, haben sie diese wissenschaftliche Belege oder die Fakten, also genau auf Nummern gerichtet. Also das ist sehr wichtig, diese Infos auch draufzugeben auf die Homepage.
Okay. Ja, spannend. Das deckt sich logisch auch mit unseren B2B-Gesprächen. Also wir haben halt auch die Info bekommen, dass man eben immer sofort antworten muss, wirklich so viel Information wie möglich bereitstellen und nicht, weil in Österreich ist es halt, da fragt man halt nicht so tief nach oder fragt nicht, fünfmal, okay, aber was kann das genau, aber wie funktioniert das ganz genau und ich will es ganz, 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 ganz genau wissen. Also das, glaube ich, ist auch noch ein guter Tipp, den wir mitgeben können, dass man eben so viel Infos wie möglich parat hat und bereitstellt, würde ich sagen.
Genau.
Okay, und wenn wir jetzt vielleicht einen kleinen Themenschwenk machen oder ja, nicht wirklich ein Schwenk, aber wie schaut denn gelungenes Branding aus? Also es ist natürlich jetzt schwer, das irgendwie allgemein zusammenzufassen, aber ich hatte schon immer den Eindruck, in Tokio und Japan generell, es ist schon sehr designlastig. Also es gibt wirklich super coole Designs. Wie wichtig ist das Branding?
Also eine interessante Frage finde ich in Japan. Erstens achten die Japanerinnen sehr auf die Qualität. Also sie verlangen eine hohe Qualität. Also wenn man japanische Produkte in die Hand nimmt, merkt man, ah, die Qualität ist gut, zum Beispiel Niklo oder so, es ist günstig. Aber die Qualität ist deutlich besser bei allen anderen Fast-Fashion-Unternehmen. Also man wäscht die Kleidung so oft, aber sie schaut nicht nach 2-3 Mal Waschen schon so kaputt aus. Also die Qualität ist sehr wichtig. Aber auch die Verpackung ist sehr wichtig und die Tasche oder also was dazu noch gehört. Nicht nur das Produkt an sich, sondern das Äußerliche, die Verpackung. Darauf achten sie auch sehr viel Wert. Das heißt, es ist wichtig, visuell, aber auch die Qualität, eine sehr hochwertige Produkte und Verpackung zu liefern für Japanerinnen und Japaner. Es gibt aber, finde ich, zwei Arten von Branding in Japan. Auf einer Seite gibt es eine traditionelle, schlichte, eher so auf den Zen-Buddhismus gerichtete Farben und Design, in die mit dem europäischen Minimalismus vergleichbar sind. Also zum Beispiel werden traditionelle japanische Süßigkeiten in sehr schlichten Kartons und Säcken verpackt mit dezenten Farben. Aber auf der anderen Seite gibt es wieder auf die japanische Popkultur, also wie Manga oder Anime, gerichtete bunte Designs und Farben. Wenn man zum Beispiel in Japan in einen Drogeriestore eintritt, merkt man, wie bunt die Verpackungen im Vergleich zu Europa sind. Ja, und sie sind auch meistens aus Primärfarben mit sehr vielen Schriften drauf, also sehr bunt und laut. Und diese zwei Arten gibt es, finde ich, in Japan. Also man muss genau wissen, was passt zu meinem Produkt besser und wo liegen die Produkte preislich, wer ist die Zielgruppe, welche der zwei Arten entspricht das Produktimage. Ja, das muss man genau wissen. Also entweder schlicht eben minimalistisch, ganz so Zen-Style oder so, wenn man jetzt so in einem Trend-World sagen würde oder so, oder eben poppig und ganz laut.
Und dementsprechend auch die Farbenwahl dann natürlich, ne?
Genau.
Gibt es da Farben, die gar nicht ankommen? Also ich...
Nein, das gibt's nicht.
Okay. Also es gibt da im Grunde keine, weil das frage ich auch immer ganz gerne, weil das von meiner Zeit in China auch immer spannend war. Gibt es gewisse Farben oder Designs, die du sagst, oh mein Gott, das kann schon von Grund auf nicht erfolgreich sein in Japan?
Also so zum Beispiel in China gibt es auch viele so Glücksbringer oder sowas, oder es bringt Unglück oder so diese...
Richtig, absolut, ja.
Genau, also Rot bringt Glück oder Gold. Also ja. In Japan gab es schon mal so, also halt früher, weil viele Traditionen kommen ja auch aus China ursprünglich, deswegen gibt es Ähnlichkeiten, aber die jungen Menschen achten schon überhaupt nicht mehr so drauf. Eher die Älteren, das ist genau das gleiche, also Gold, eine goldene Farbe in einem Geldbörse bringt viel Geld oder so. Daran glauben noch viele ältere Menschen, aber die jungen Menschen achten nicht mehr. Man sagt, man soll zum Beispiel den eigenen Namen oder Menschennamen nicht rot schreiben oder so, weil die Menschen, die gestorben sind, werden in rot geschrieben. Also so Sachen gibt es, so was jetzt noch ein bisschen tabu sein könnte, also nicht Namen rot schreiben. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, aber sonst, wenn die Farbe zum Produkt passt, jede Farbe ist willkommen.
Klar, und wenn du sagst, es gibt auch diese Tendenz zu poppig, dann ist es klar, dass da auch ein bisschen schrillere Farben oder Farbwahl natürlich natürlich sind.
Ja, wie Murakami, ich weiß nicht, ob ihr den Künstler kennt, Murakami Takashi, das ist der bekannteste, glaube ich, Künstler, der Contemporary Art macht, also der jetzt noch lebt. Mhm. Und der macht auch die verrücktesten Sachen. Also er hat auch mit Louis Vuitton zum Beispiel zusammengearbeitet, mit dem, also wo die Logos von Louis Vuitton, also das Monogramm, so bunt war, aus allen Farben. Mhm. Das war zum Beispiel eine Kollaboration mit ihm, mit dem Künstler. Oder ihr kennt vielleicht Yayoi Kusama. Mhm. Sie macht auch eben diese Kürbisse in der Natur aus Rot, Gelb, also sehr bunt und mit sehr viel Punkten. Mhm. Also es gibt sehr, also Japanerinnen und Japaner sind auch sehr offen für verrückte Designs. Ja. Aber sie lieben aber auch minimalistische, sehr exklusive Designs. Also je nachdem, wie was zu dem Produkt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass es eben diese zwei Welten gibt. Also nicht so wie in China. Also wir referenzieren hier oft auf China, weil wir einfach den China-Podcast schon fertig haben.
Ja.
Und da war es ja immer so, am besten alles in einem und so viel wie möglich. Und Design war jetzt, sage ich mal, nicht so wichtig. Man sieht es ja auch in der WeChat-App. Also es ist halt mehr, es funktioniert, aber es ist jetzt nicht so wichtig, wie es ausschaut. Und in Japan ist es doch, wie du gesagt hast, entweder richtig, extrem minimalistisch und auch, wenn man sich die Mode anschaut, die japanische Mode, teilweise extrem schlicht und eben dann wieder doch das sehr poppige. Genau, also es ist sicher ein bisschen verrückt manchmal. Das bringt mich nämlich auf meine nächste Frage an dich. Und zwar, was bedeutet denn Chindogo? Das haben wir im Titel stehen. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen.
Ja, ich will mal eine Frage an euch. Wie seid ihr drauf gekommen?
Die Frage gebe ich weiter an die Carina und die Lisa, die unsere kreativen Masterminds sind.
Genau, ja, wir haben so herumgegoogelt und man kennt halt in Europa Japan als eben die verrückten Gadget-Erfinder. Und dann sind wir eben auf einen Begriff gestoßen. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt verwendet, aber wir sind ja dann... Da gibt's urlustige Fotos auf Google, die kann man sich mal anschauen, wenn man ein Logo eingibt. Also von, ich weiß es nicht, eine Zahnputzuhr über so quasi einen Schutz, dass man sich nicht ankleckert, oder ein Smartphone, Handyhalter in der Ramen Bowl. Also es gibt sehr viele lustige Dinge, wenn man den Begriff googelt.
Ja.
Und das passt irgendwie auch zu Japan. Also die ganzen Gadgets. Kennt man halt viel aus Japan.
Ja.
Und
die Chindogo bedeutet etwas, was man verwenden könnte, aber was man nicht braucht. es ist so ein Zwischending. Also man muss es nicht unbedingt tun, aber wenn man das hat, könnte man es gebrauchen, also so quasi. Also aber die Entwickler oder, also früher waren fast nur die Männer, deswegen Entwickler, lieben in ihrem eigenen Labor sich zu verstecken und solche Produkte zu entwickeln, glaube ich, die Japaner. Und haben tagelang, jahrelang eben daran gearbeitet, dieses eigentlich useless Produkt, wenn ich so ganz hart ausdrücken darf, zu entwickeln. Aber es könnte interessant sein und lustig, auch Menschen zum Lachen bringen. Aber das kommt eben von Ehrgeiz von Japanerinnen und Japanern, die gerne etwas entwickeln möchten und auch sehr gerne ihre Leidenschaft so entfalten möchten in ihrer eigenen Arbeit. Und genau.
Okay.
Viele Japaner leben ja für die Arbeit und nicht die Europäer, die arbeiten, weil sie leben. Ja, sie leben fürs Arbeiten, die Japaner.
Yeah.
Und vielleicht daraus, weil sie so viel Zeit einfach verbringen in ihrer Arbeit und entwickeln solche lustige, useless oder auch wichtige Produkte.
Ja, extrem wichtig. Ich habe noch ein Foto gesehen. Ich glaube, wenn man Schnupfen hat, könnte man das verwenden. Es schaut aus wie ein Hut und auf dem Hut ist eine Klopapierrolle und die kann man dann immer herunterziehen, wenn man Schnupfen hat. Dann muss man nicht immer Tempos bereitstellen, sondern man hat einfach eine Klopapierrolle auf dem Kopf. Also so wirklich lustige Gadgets, die man überhaupt nicht braucht, aber die halt einfach lustig sind, wenn man sie hat.
Aber die forschen gerne alle.
Ja,
also auch
zum
Beispiel allein die Klarsichtfolie, also Frischhaltefolie zum Beispiel. Sie arbeiten sehr lange dran, was könnte jetzt besser gemacht werden an der Frischhaltefolie. Also wie kann man am besten so schnell wie möglich jetzt zerreißen von der Rolle und ist klebrig genug, dass man dann lange auch die Schale jetzt auf die Schale hält. Also einfach kleine Details, Kleinigkeit, aber sie arbeiten sehr gerne an Details und wollen das beste Produkt aller Welten herausbringen, auch wenn das jetzt nur eine Frischhaltefolie ist. Und ich glaube, diese Mentalität oder dieser Ehrgeiz, ich glaube, daraus kommt auch Shindorgo, diese Gadget.
Ja, definitiv. Ja, das muss man sich mal anschauen, wenn man in Tokio ist oder halt einfach mal googeln. Es ist echt total witzig. Ja, ich glaube, wir sind schon fast am Ende angekommen. Die Zeit verfliegt immer so, Fabian.
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir das ein bisschen gröber zusammenfassen zum Thema E-Commerce. Wir haben schon viel darüber gesprochen, auch zum Smartphone-Verhalten der japanischen Bevölkerung oder welche Plattformen es gibt. Aber vielleicht so zwei Fragen an dich, Lisa. Welche Trends kannst du in Bezug auf E-Commerce von Japan aus erkennen, die es vielleicht bei uns in Österreich noch nicht so gibt? Und hat man als ausländisches Unternehmen, also sprich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gute Chancen, ebenso erfolgreich zu sein in Japan?
Also erstens E-Commerce. Es gibt sehr ähnliche Trends in Japan, also wie in Österreich oder in anderen, also im westlichen Raum. Was ich schon erwähnt habe, Rakuten ist auch eine sehr, sehr wichtige Plattform wie Amazon. Menschen kaufen durch die Corona-Zeit viel mehr online. Und ich glaube, wir befinden uns auch in einer sehr Ausnahmezeit, wie jetzt was Online-Trends betrifft. Shopify, ich weiß nicht, ob das jetzt in Österreich so beliebt ist, glaube ich eher nicht, oder? Shopify ist auch eine Online-Plattform aus Kanada.
Eher nicht, oder, Carina? Also ich kenne es.
Ich kenne es auch,
ich nutze es aber nicht.
Ich nutze es auch nicht. Also man kennt den Namen.
Aber in Japan wird Shopify sehr beliebt langsam. Und neben Shopify gibt es auch noch eine japanische Version von Shopify Base. Und da verkaufen die meisten auf diesen Seiten verkaufen die Japanerinnen und Japaner meistens so Handmade-Sachen, also auch sehr hochwertig, die wirklich professionell aussehen, aber eher so Einzelpersonen verkaufen ihre selbstgemachten Produkte dort auf Shopify und Base. Und das ist jetzt so ein Trend, den man wirklich sehr stark jetzt spürt, wenn man in Japan lebt. Und was auch sehr beliebt ist jetzt Plattformen für Gebrauchswaren wie in Österreich Willhaben oder Kleiderkreisel. Also es gibt in Japan auch eine ähnliche Versionen von Willhaben und Kleiderkreisel heißen Merukari oder Rakuma. Und die werden auch immer beliebter, weil die Menschen auch nicht immer viel besitzen wollen. Das ist jetzt dieser Trend vom Minimalismus. Man soll nicht so viel besitzen. Und deswegen soll man die Produkte auch weiterverkaufen und nicht nur immer kaufen. Also eben, dass Einzelpersonen auch etwas loskriegen möchten. Also solche Plattformen werden auch immer beliebter in Japan. Und im Gegensatz zu Westen war eBay nie beliebt.
Aber noch zu deinem Ansatz, man soll eben auch sich von Dingen trennen. Da gibt's ja die auf Netflix die Serie mit Marie Kondo und sie ist auch aus Japan, oder?
Ja.
Also, du musst dich verabschieden von deinem, weiß ich nicht, was du halt wegschmeißen willst.
Genau.
Was bringt dir Freude? Ich habe eine Episode geschaut, dann konnte ich es nicht mehr anschauen.
Ja.
Also extrem cool, aber Fabian, musst du dir mal anschauen, wenn du es noch nicht gesehen hast.
Na, bei uns wird das praktiziert. Meine Frau ist eine große, die Alison ist ein großer Fan von der Marie und wir machen das jedes Jahr einmal.
Dann bist du ja Experte darin.
Ja, es ist auch sicher vom vom Buddhismus beeinflusst. Also man soll eben befreien vom Willen, also vom Verlangen. Und wenn man das erreicht hat, dann hat man das höchste Glück erreicht. Also so, ich glaube, das ist dieser Glaube vom Buddhismus oder vom Zen-Buddhismus in Japan. Und es ist sicher auch was damit zu tun, dass man so wenig wie möglich besitzt. Also genau, und Smartphone ist auch wichtig. Es ist ein großer Unterschied zu Österreich, was ich sprich, dass also ca. 60-70% der Menschen, die online kaufen, kaufen durch Smartphone.
Okay.
Und nicht über PC, also wie in Österreich. Die meisten kaufen ja eigentlich Computer, oder? In Österreich.
Ja, immer noch, glaube ich.
Und in Japan nicht so.
Ja,
immer noch, glaube ich auch. Wenn ich meine Freundinnen und Freunde anschaue, dann kaufen sie auch meistens so in Österreich online, wenn überhaupt dann im Computer, aber in Japan im Smartphone. Und weil auch nicht alle ein Notebook oder so besitzen.
Ja.
Und die älteren Menschen verwenden auch immer mehr Smartphones und die können auch sehr gut schon betätigen. Genau, das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Das heißt, ich muss meine Mutter mal nach Japan schicken.
Dann kann sie sich auch. Gut. Genau, ich merke auch, ja, dass die älteren Menschen sehr gut Smartphones schon benutzen können.
Ja. Okay, Lisa, dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Wir haben eh schon überzogen, aber es war so spannend.
Ja.
Die Frage stellen wir jedem unserer Gäste hier bei uns im Podcast. Und zwar ein ganz persönlicher Insider- oder Erfolgstipp, um eben auf dem japanischen Markt erfolgreich zu sein.
Also Japan ist ein Land mit sehr, sehr deutlichen Trends. Wenn etwas boomt, machen alle das Gleiche oder kaufen alle das Gleiche. Und Individualität ist nicht so stark wie in Europa ausgeprägt. Und deswegen, wenn etwas boomt, dann wollen alle das Gleiche, wie zum Beispiel Tamagotchi oder so in den 90ern. Und deswegen, wenn man gut eine Trendrecherche macht in Japan, weiß man, was verlangen die Japaner jetzt. Und genau wenn man diese Bedürfnisse von Japan und Japanerinnen erkannt hat, kann man genau diese Produkte in Japan verkaufen und es gelingt dann sehr leicht und gut. Das heißt, eine genaue Trendrecherche wird sehr wichtig in Japan und das wäre mein Tipp, wenn man etwas in Japan anfangen möchte, auch wenn das eine Dienstleistung ist. Also es muss nicht immer ein Produkt sein. Auch was ist jetzt beim Aufkommen in Japan?
Super, perfekt, Lisa.
Genau. Und was steht jetzt aus? Ja.
Glaube ich, ganz ein wichtiger Tipp, sich die Zeit nehmen davor für eine gute Recherche. Das ist gerade, was die Trends angeht. Aber können sich ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne bei dir melden, denke ich mir, nicht?
Genau, also wir bieten auch eine kostenlose Beratung an in Bezug auf Trends oder generell auf den japanischen Markt, wenn jemand Tipps holen möchte. Genau, also
super.
Jeder kann sich bei uns melden, mal ganz locker.
Perfekt, das ist schön zu hören. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein bei uns in dieser Folge. Wir haben echt spannende Dinge diskutiert und du hast uns viele Einblicke gegeben. Ja, ich wünsche dir alles Gute in Tokio und auf bald hoffentlich. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, danke. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke, Lisa.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.